Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht Show. Heute spreche ich mit einem Menschen, der erst 25 Jahre alt ist. Ich könnte also sein Vater sein, mehr als doppelt so alt. Warum ich das sage, ist, in diesem jungen Alter bereits ein Unternehmen gegründet, für Regierungsorganisationen gearbeitet. Er hat bereits Forschungsobjekte hinter sich. Er hat eine Ausbildung hinter sich. Long story short, wir sprechen über Daten, wir sprechen über Data Science, wir sprechen vielleicht über Data Driven. Long story short, heute bei mir, Keno Hanken. Danke, dass du da bist. Und das Thema ist, so geht Data Science. Wenn du wissen möchtest, was das genau bedeutet, wie lange es das schon gibt, dann bleib doch einfach dran. Bis gleich.
Bereit für die So geht Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's.
So. Da seht ihr ihn, habt ihn ja schon die ganze Zeit gesehen. Keno Hanken, schön, dass du bei mir bist. Lass mich mit einer zweigeteilten Frage antworten und stell dich auch gerne noch ein bisschen weiter vor, damit die Leute, wenn du Bock hast, noch ein bisschen mehr Licht bekommen. Erste Frage ist, gab es Data Science schon vor KI? Und die Anschlussfrage, was genau zur Hölle soll das eigentlich sein, Data Science? Hilf uns.
Tatsächlich kann man die Frage tatsächlich mit beide Fragen gleichzeitig beantworten. Denn das Tolle ist, dass die Disziplin der Data Science, also der Datenwissenschaften, so alt ist, wie Menschen gedenken tatsächlich. Denn sobald jemand angefangen hat, das kann ein Tier, das kann auch das früheste Entwicklungslevel eines Menschen gewesen sein. Der erste, der angefangen hat, Dinge zu zählen und anhand dessen zu organisieren, hat bereits Data Science letztendlich ja ausgeübt sogar.
Und auch da. Moment. Das bedeutet, Datenwissenschaft ist Zählen am Ende?
Nicht nur. Okay. Ein großer Teil in der Data Science ist die Statistik. Und Statistik ist letztendlich das Organisieren von Zahlen. So, Zahlen, da kann ich kommen, zählen, messen, schätzen, eventuell, je nachdem, was ich halt hinterher erreichen möchte. Und wir nutzen halt diese statistischen Tools in der Data Science, in der Datenwissenschaft, um daraus Aussagen abzuleiten oder auch Vorhersagen zu treffen, Hypothesen zu überprüfen. Das ist so letztendlich die Disziplin der Data Science. Alles, was mit KI zu tun hat, was man vielleicht mal gehört hat, KI, Big Data, das sind alles nur Werkzeuge, um letztendlich das Ziel zu erreichen, was man sich jeweils in dem jeweiligen Data Science Projekt gesetzt hat. Es kann sein, ich möchte den Aktienkurs einer Börse.
Ja, lass mich, an der Börse nehme ich dich gleich wieder mit. Das bedeutet, erstens, also im Grunde ist es eine Art von Wahrscheinlichkeitsrechnung oder eine Vorhersage aufgrund von Informationen zu treffen. Und das bedeutet, wenn ich jetzt in der Steinzeit rumgelaufen bin, übrigens noch kurz vorab, du bist ja da unterwegs. Hypotenuse war die gerade gegenüber dem rechten Winkel, oder?
Genau.
Okay, ich wollte nur noch, weil so 800 Jahre Abi hinterher, aber das hatte ich aus meinen Mathe-Leistungen offensichtlich noch im Hinterkopf. Okay, zurück zu den Steinzeitmenschen. Das bedeutet, wenn ich meinen Mammut gejagen wollte, dann habe ich Daten gesammelt und gesagt, okay, vermutlich ist die Mammutpopulation in Richtung Osten, weil ich da immer gezählt habe, größer als in Richtung Süden zum Beispiel. Und am Ende habe ich da bereits Data Science gemacht.
Ganz korrekt, genau. Okay. Letztendlich kann man auch uns Menschen als wandelnde Bio-Algorithmen bezeichnen, weil auch wenn wir nicht bewusst etwas quantifizieren, also in Zahlen fassen, betreiben wir trotzdem konstant Data Science in uns, mithilfe unserer Bio-Algorithmen, die gewissermaßen uns antrainiert sind durch Instinkte, durch das soziale Umfeld, was uns umgibt. Kurzum, wir Menschen, wir sind eigentlich ein wandelnder Haufen Statistik, wenn man so möchte.
Okay, Moment. Das heißt, ich wollte ja eigentlich zurück zu den Aktien, da gehen wir gleich hin zur Vorhersage von Aktien, aber wie meinst du das? Ich renne in der Gegend rum und aufgrund dessen, dass ich die ganze Zeit Dinge wahrnehme, vorhersehe, das heißt, am Ende ist, ich weiß nicht mehr, in welchem Zusammenhang ich es gelesen habe, aber ich meine, es war so, dass unser Gehirn, mein Gehirn, ja mehr oder weniger die allermeiste Zeit vorausberechnet, was in den nächsten Sekunden und Minuten passieren wird und ich aufgrund dessen agiere. Ist das korrekt soweit? Und ist das, was du meinst mit wandelnde Bio-Data-Science-Maschine?
So kann man das sehr gut zusammenfassen. Genau. Letztendlich Die Statistik, die behandelt eher einen sogenannten diskreten Bereich. Also bedeutet, da gibt's ab irgendeinem Punkt ist die Kommastelle vorbei. Dann ist die Zahl mit Nachkommastellen X oder mit Stellen Y.
Ja, ja.
Was wir in unseren Köpfen letztendlich machen, ist, kann man als analoge Statistik theoretisch bezeichnen. Weil natürlich, wir haben noch dazwischen noch ein vielleicht oder mal gucken oder vielleicht gehe ich das Risiko auch ein. Das ist alles so ein bisschen dazwischen. Und ja, das ist eigentlich so das Tolle. Data Science ist in uns drin. Und was wir praktizieren, ist letztendlich auch, wenn man so möchte, die Natur eigentlich abbilden. Und das ist auch ein sehr guter Punkt, denke ich, wo die Disziplin der künstlichen Intelligenz ansetzt, nämlich an dem Modellieren der echten Welt. Bedeutet, wir gucken uns irgendwas an. Das könnte jetzt zum Beispiel sein, der Verkehrsfluss hier in Berlin-Mitte. Wir messen von 0 Uhr bis 23:59 Uhr jede Minute, wie viele Autos in der Straße 17. Juni passieren. Und erstellen anhand dessen ein sogenanntes Modell. Bedeutet, wir modellieren das Aufkommen, das Verkehrsaufkommen, das Aufkommen der Autos und füttern das letztendlich dann zum Beispiel in eine KI. Ich merke gerade, ich bin hin und wieder weg. Ist das...
Ja, also wir müssen halt rausfinden, wie viel Lag da drin war. Ich habe das allermeist verstanden. Gehe aber gerne nochmal oder starte gerne nochmal kurz mit dem Thema, wir messen das mit den Autos. Kriege ich schon geschnitten ab da.
Okay. Und wo die Disziplin der künstlichen Intelligenz letztendlich ansetzt, ist das Modellieren der realen Welt. Es kann zum Beispiel sein, der Verkehrsfluss hier auf der Straße 17. Juni, wo wir zum Beispiel das Verkehrsaufkommen modellieren. Bedeutet, wir messen die Anzahl der Autos, die in der Stunde passieren. Ganz kurz, ich glaube, ich switch einfach mal auf Mobil.
Ja, gerne. Wenn du sagst, es könnte bei dir liegen, wenn du sagst, nee, es liegt definitiv bei mir, guck ich mal hier, aber...
Also ich sehe nur, dass dein Bild einfriert, aber ich kriege auch die Meldung so, bitte stell sicher, dass du eine Internetverbindung hast. Das wundert mich, weil Regus sonst eigentlich immer recht stabil läuft.
Murphy's Law, wie immer.
Ja. Aber dafür hat man dickes Darmvolumen. So, volle Kanne 5G, Telekom-Netz, so, das muss jetzt richten und sonst fange ich an zu weinen. So.
Ja, das will ich nicht. Okay, wir waren bei dem Thema, ich leite mal ein, okay. Das bedeutet am Ende, wenn wir, du hast angefangen mit dem Zählen von Autos und das machen wir ja schon seit mehreren, keine Ahnung, Jahrzehnten vermutlich, auch vor KI, aber dennoch ist es sowohl Data Science als dann auch in der Weiterentwicklung das Thema KI?
Genau. Man muss sich die Data Science Disziplin Künstliche Intelligenz so vorstellen, dass wir etwas, das nennt sich Modellieren, da letztendlich machen bedeutet, wir nehmen Sachverhalt aus der realen Welt. Das kann zum Beispiel das Verkehrsaufkommen hier auf der Straße 17. Juni sein. Wir messen, wie viele Autos im Minutentakt, im Stundentakt, je nachdem, wie granular das halt sein darf. Auch jede Sekunde ist natürlich möglich. Und nehmen dann letztendlich diese Daten, die in einem gewissen Intervall erfasst wurden und geben das in Algorithmus, wie bei der künstlichen Intelligenz, in ein sogenanntes neuronales Netz. Das kann ein Decision Tree sein, das kann K-Nearest Neighbor sein. Ich gebe jetzt mal so ein paar Buzzwords, vielleicht möchte der Zuhörer ja gerne mal erfahren,
was das ist. Ja, das Letzte, nimm, ja genau, hau mal raus.
Genau, K-Nearest Neighbor, die ganz einfache logistische Regression oder auch einfach nur die standardlineare Regression, polylineare Regression etc. Also wer jetzt neugierig geworden ist, gerne mal googeln. Vielleicht habe ich ja jetzt schon den nächsten Data Scientist in einem Zuhörer, einer Zuhörerin geweckt. Wir brauchen immer Verstärkung, also von daher immer gerne mehr.
Okay, stopp. Also erstmal wir, wer ist wir? Das bedeutet, würden sich Data Scientisten so als eigene Spezies ja nun nicht, aber so als einen kleinen Tribe definieren und hier für die Unwissenden unter uns, also mich, gib mal so einen Ausblick, was bedeutet es denn genau? Also was tue ich denn jetzt damit? Was nehme ich, also wenn ich das gegoogelt habe, was werde ich feststellen?
Wenn du es gegoogelt hast, wirst du feststellen, dass wahrscheinlich wird man da erstmal in einem, so in Rabbit Hole eigentlich fallen mit, Algorithmen und das alles muss ich als Data Scientist können. Da kann ich jeden beruhigen, die Aufgabe eines Data Scientists besteht nicht, oder Disziplin der Data Science besteht nicht ausschließlich, den ganzen Tag irgendwas über Machine Learning Algorithmen oder über Deep Learning Algorithmen zu lernen. Es gibt viele verschiedene Berufsbilder in der Disziplin der Data Science. Es kann der Data Analyst sein, der den ganzen Tag Daten einfach analysiert anhand von auch wieder statistischen Methoden. Es kann aber auch der Data Engineer sein, der sich den ganzen Tag mit der Plattformisierung und dem Verfügbarmachen von Daten beschäftigt, ohne vielleicht mal irgendwann ein Modell zu irgendwo eingesetzt zu haben, was irgendwie mal ein neuronales Netz irgendwo mal irgendwas vorhersagt oder klassifiziert oder was auch immer. Das ist das Tolle. Und
okay, Challenge accepted. Lass mich kurz reinspringen. Moment. Challenge accepted. Also, das habe ich verstanden. Wir sind bei der Zählung, die Straße des 17. Juni und bei den ganzen Autos. Okay, so, ich verstehe oder vermute zu verstehen, 1980 hätten wir jetzt wahrscheinlich für die Stadtplanung überlegt, wie müssen man Ampeln schalten. Ich glaube, das wäre eine logische Idee und Anwendungspunkt. Und man könnte vielleicht auch sagen, okay, wann wären die besten Stunden für Licht an- und ausmachen? Ergibt das Sinn? Also, was ich damit sagen möchte, ist, okay, das verstehe ich. Aber wenn du jetzt sagst, okay, wir haben jetzt hier mal richtig intelligente Daten und wir sammeln eine ganze Menge. Was kann ich mit so einem Bild, mit so einem Daten noch machen, an was wir jetzt alle nicht denken, vermutlich?
Man könnte zum Beispiel den, also jetzt ganz explizit, nehmen wir jetzt mal aus dem 17. Jahrhundert, da wären es dann eher Pferdekutschen gewesen sein. Aber das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, auf den komme ich gleich noch. Der Zeitpunkt, der ist natürlich signifikant für die Modellierung letztendlich ist. Aber Punkt erstmal für die Anschlussverwendung, das ist auch eine eigene, fast schon eine eigene Disziplin, könnte man eigentlich fast schon sagen. Was fange ich mit den Daten an? Und das ist letztendlich auch so das, wieso ich manchmal einen Data Consultant beschäftige. Es gibt genug Anfragen, die ich auch manchmal habe. Wir haben einen riesen Datenbestand. Was können wir damit anfangen? Weil manchmal fehlt in-house vielleicht die Expertise oder einfach mal der unvoreingenommene Blick von außen. Ganz, ganz klassisch. Dann kommen wir oder der jeweilige Consultant natürlich an und gibt vielleicht den einen oder anderen Input, überlegt sich, okay, man könnte zum Beispiel sagen, wie steigere ich die Effizienz? Zum Beispiel für die Straßen wäre es okay, ich registriere auf der Straße 17. Juni unglaublich viel Verkehr, aber auf den Nebenstraßen ist irgendwie nie irgendwas los. Vielleicht sollten wir expliziter klar machen oder kennzeichnen, hey, hier kommt ihr auch ans Ziel und vielleicht sogar schneller oder sogar kilometerärmer als über die Hauptstraße als Beispiel. Bedeutet die
Das heißt, ein Ansatz wäre Umleitung des Verkehrs.
Zum Beispiel. Oder man stellt fest, oh Gott, die Nebenstraßen sind überfüllt und die Straße 17. Juni, die Hauptstraße genauso. Okay, sollten wir vielleicht mal weiter Straßen bauen. Oder, das ist auch die andere Sache, das ist auch ganz wichtig, vielleicht müssen wir Alternativen schaffen, wie öffentlicher Nahverkehr. Bus, U-Bahn, S-Bahn, Magnetschwebebahn, was auch immer. Das ist das Nächste. Weil meiner Meinung nach, ein guter Data Scientist, der Impulse gibt, sollte auch Alternativen aufzeigen, anstatt immer mehr. Vielleicht reicht's auch, ihr könnt eure Produktionskapazitäten da und da sogar runterfahren und vielleicht auch mal ein paar Leute in den Urlaub schicken. Oder. Das ist das Nächste. Und
Das bedeutet, ich will es konkret verstehen und deswegen springe ich immer wieder rein. Entschuldige bitte, aber es ist mir echt wichtig. Das bedeutet, ich kann als Unternehmen, als Behörde, als keine Ahnung was, unfassbar viele Daten sammeln, habe aber in den allermeisten Fällen keine Ahnung, was ich damit überhaupt tun möchte. Weil ich könnte ja zum Beispiel auch die Anzahl der roten Ford-Modelle zählen, was doch immer das jetzt genau bedeuten könnte, weiß ich nicht, aber das wäre eine Möglichkeit. Oder zu überlegen, okay, für das Thema autonomes Fahren könnte ich mir vorstellen, dass da die Daten erhoben werden könnten. Das heißt, es nutzt mir nichts, und jetzt sind wir beim Unternehmen und dann sind wir bei deinem Einsatz wahrscheinlich auch von dem, was du tust. Nur einfach Daten zusammen random, ohne dass ich eine Vorstellung habe, was will ich damit überhaupt machen, führt halt zu gar nichts.
Genau, also natürlich auch die Datensammlung ist eine Disziplin in der Data Science. Wir sind jetzt wenig im soziologischen Bereich unterwegs, also gibt es Soziologen, die sich Gedanken machen um Fragebögen, ist das denn empirisch so überhaupt tragbar, ist das signifikant. Die sind so quasi die zweite Stufe von, okay, Datensatz gib her, wir gucken mal drüber oder fragen nochmal höflich nach, können wir bitte noch dieses und jenes vielleicht mal erheben. Das vorneweg, aber das ist ein sehr wichtiger Punkt, denn gerade aus datenethischer Sicht, das gibt's auch, das ist auch ein eigenes Feld, was sich immer größer wird in der Data Science, kann ich es ethisch vertreten, obwohl ich keine Ahnung davon habe, wofür ich die Daten irgendwann mal brauche, sie trotzdem zu sammeln. Zum Beispiel Mercedes-Benz für mittlerweile, obwohl die nicht mal Level 5 autonomes Fahren oder Level 4 oder nicht mal so kurz vor Level 3 sind sie bisher. Also bedeutet, auf Autobahn ist selbstständiges Fahren möglich, auch mit etwas Intelligenz dahinter. Mercedes-Benz erhebt zum Beispiel bereits jetzt mit seinen vernetzten Autos über 125 Parameter über den Fahrer. Natürlich wird es nirgendwo disclosed oder bekannt gegeben. Das ist natürlich Geschäftsgeheimnis von denen, was sie damit machen. Aber das ist ein sehr wichtiger Punkt. Und auch da kann der Verbraucher sehr dankbar drum sein. Das muss ich ehrlich so sagen, dass wir hier im europäischen Raum die Datenschutzgrundverordnung haben. Der GDPR auf Englisch. Ja. Die nämlich genau vor so einer, man muss es fast schon Datensammelwut von GAFA, also Google, Amazon, Facebook, Apple und Co., die den Verbraucher wirklich davor schützt. Auch mit Serverstandort muss innerhalb der Europäischen Union sein. Für bestimmte Anwendungsfälle in Deutschland muss der Serverstandort sogar in Deutschland sein. Das heißt, da hat der Verbraucher ein wunderbares rechtliches Instrument, gegen genau solche Sachen vorzugehen, aber auch kann sich auch sicher sein, dass sich solche Unternehmen an gewisse rechtliche Standards halten müssen. Natürlich, wenn Google sagt, ja, wir benötigen deine letzten Arztberichte, um dir irgendwelche Health Services anzudrehen, und der User stimmt dem zu und Google erfüllt demnach auch den Rechtsrahmen, dann kann man da halt nichts machen, außer zu sagen oder außer so konsequent zu sein, und das kann ich auch nicht jedem empfehlen, es ist manchmal sogar leichter, als es aussieht, so konsequent zu sein und die Nutzung dieses Dienstes einzustellen. Denn es gibt mittlerweile, das ist auch ein Segen der Technologie, genug Alternativen und man gewöhnt sich sehr schnell an solche Alternativen.
Okay. Das bedeutet, deine Antwort auf die Frage, und da hatten wir auch im Vorgespräch schon ganz kurz angedeutet, dass wir da heute drüber sprechen können, das bedeutet, der Vorwurf, wir werden ja hier gläsern, ist eigentlich an den Data Scientisten, du nutzt die Werkzeuge ja schon, die dir zur Verfügung stehen. Die ist aber trotzdem an dich eigentlich falsch gerichtet, sondern im Grunde ist Punkt 1, guck mal in den Spiegel, was du so an Daten freigibst. Und unter Umständen Punkt 2, ja, aber wir profitieren ja auch alle davon. Also ich nehme die Sachen ja auch gerne mit, die ich dann von diesen Dateninformationen habe. Oder wie siehst du das Thema Ethik in dem Zusammenhang, gläserner Mensch und all das, was damit zusammenhängt?
Ich denke mal, es wäre in Anführungszeichen nicht so schlimm. Natürlich, Ethik ist immer, muss ich vorneweg sagen, Ethik ist natürlich immer ein Konzept, was jeder für sich selbst irgendwie entwickelt. So, meine Ethik in diesem ganzen wäre es, wenn die Daten zumindest der Allgemeinheit, das bedeutet nicht nur Google, sondern der Allgemeinheit, auch den Leuten, die Services nicht nutzen oder deren Daten auch nicht erhoben werden, dass diese Daten eben für weitere Verwendungszwecke freigegeben werden. Zum Beispiel, das kann zum Beispiel sein, vielleicht ist irgendwo der nächste Startup-Gründer und sagt sich, ja geil, mit den freigegebenen Daten, es gibt ein Stichwort dafür, das nennt sich Open Data, also frei zugängliche Daten, vielleicht mit diesen Open Data, vielleicht kann ich meine Krebserkennungsrate von irgendeinem Tool, was ich jeden Tag nutze als Arzt oder mit Hilfe von bilderkennenden Verfahren, also über die Smartphone-Kamera, vielleicht kann ich das irgendwie verbessern oder sogar überhaupt erst möglich machen. Und erst dann finde ich, ja, dann kann man drüber reden, ja, diese gläsernen Informationen oder dass der Kunde dann gläsern wird oder der User gläsern wird, dass man das irgendwo vertreten könnte, weil es birgt ja einen Gemeinnutzen. Jetzt ist allerdings der Mensch so gepoolt, oder das ist in unserem kapitalistischen System einfach so, bisher mit den bisherigen Anreizen, bieten wir eigentlich nur den einzigen Verwendungszweck, immer das beste Produkt, immer das adaptivste Produkt mit KI jetzt, was jetzt möglich ist, Winner takes it all, second gets nothing. Und das ist die Sache, wo ich sage, okay, da ist das, das entbehrt jeder ethischen Grundlage meiner persönlichen Meinung nach. Wie gesagt, natürlich, wenn ich dem selbst einwillige und mir vollkommen bewusst bin, ja, die durchleuchten alles, die kriegen alles mit, meine Telefongespräche, was auch immer. Gut, dann ist das was anderes. Ich bin auch nicht völlig frei davon. Spotify guckt sich alles, hört sich alles, listet alles mit, was ich irgendwie so mache in der App. Selbiges Google genauso, wenn ich was google, wie finde ich ein, ja, wie geht die und die Bibliothek fürs Python-Programming. Natürlich, ich zeichne Google alles auf und das weiß ich. Mein Problem ist aber, bei anderen Suchmaschinenanbietern, gerade fürs Coding, kann ich nicht ansatzweise so effizient zu meinem Ergebnis kommen wie mit Google. Ich suche mir natürlich auch die Fälle gut aus. Ja. Andere Optionen wären DuckDuckGo zum Beispiel oder Ecosia von Yahoo, welche wesentlich datensparsamer sind. Und wo man auch sagen kann, ja, den Klick, den sie registrieren, ja gut, das tut der Webseitenbetreiber aber genauso, damit könnte ich leben. Das ist so dazu. Also es sollte schon an einen gewissen Verwendungszweck gekoppelt werden. Wenn es für die gute Sache ist, sehe ich das ein bisschen weniger kritisch. Natürlich immer noch unter dem Gebot der Datensparsamkeit, im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung selbstverständlich. Aber solange wir halt keinen Anreiz dafür schaffen, mehr Open Data zu generieren, wird das weiter in der Datensammelwut von großen Unternehmen einfach münden.
Total spannend. Lass uns mal dahingestellt sein, was denn die gute Sache ist. Da gibt es bestimmt auch die ein oder andere unterschiedliche Betrachtungsweise zu, aber ich verstehe, was du sagst. Und kurz abschließend, bevor ich zu dem nächsten, zu einem Use Case kommen möchte, was machst du so genau? Noch eine kurze Frage, wenn ich Open Data, ich habe mir das gerade mitgeschrieben, das bedeutet, ich habe jetzt eine Idee, es gibt schon auf diesem Planeten Quellen, die ich anzapfen kann, sei es, also vermutlich, hört es jetzt blöd an, aber ich google halt Open Data, gucke, was ich an Datenmarken finden und was mir da an Daten zur Verfügung steht. Die Datenqualität da, muss ich Sorge haben, dass das irgendwelche Daten sind, die sich jemand ausgedacht hat, oder gibt es auch dafür, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt der eine oder andere wirklich darüber nachdenkt, gibt es auch dafür einen Qualitätsmaßstab, dass die halt dann tatsächlich auch geprüft sind? Weil nur weil sie open sind, müssen sie ja nicht richtig sein.
Das ist richtig.
Was natürlich bei geschlossenen Daten genauso ist, ne?
Ja, ganz genau. Es gibt da leider keine Allheillösung. Was ich aber empfehlen kann, ist zu gucken, gibt es irgendeine wissenschaftliche Arbeit darüber? Ist vielleicht dieses Open-Data-Paket, ist das vielleicht im Rahmen einer irgendeiner soziologischen Erhebung zustande gekommen oder einer anderen Forschungsarbeit, welche im Optimalfall sogar gepeer-reviewed wurde, bedeutet von anderen Experten einmal kurz durchgeguckt, gesagt, ja, Qualitätsstempel drauf, das ist ein valides Ding. Ich denke, damit kann man sehr gut fahren. Natürlich, es gibt aber auch das andere Extrem, wird als ja High Quality, letztendlich ist da ein Haufen Synthetik drin. Das kristallisiert sich dann auch meistens eher so in der Exploration, also wo ich mir die Daten genau angucke, wo ich halt schon mal ein bisschen Statistik mitmache, gucke mir die Verteilung an, gucke mir gewisse Kennzahlen an, wo ich dann feststelle, also irgendwie ist die Menge im Verhältnis zur Verteilung irgendwie nicht korrekt. Kann das so nicht korrekt sein. Daher, es ist auch immer, es ist so das nächste, kommerzielle Verwendung ist dann auch immer so ein Thema. Es gibt Open Data Repositories, so heißt das Repository, also letztendlich einfach ein Lager für allerhand Datenprojekte. Wenn jetzt so ein Repository natürlich online geht, dann heißt es nicht automatisch, plus Forschungsarbeit, heißt nicht automatisch, ja, ich darf jetzt dahin rennen und gleich das nächste Milliardenbusiness aufmachen. Da gibt's auch immer Unterschiede. Einige sagen, Research and Development only, not for commercial use. Es gibt wiederum auch andere, wo explizit steht for commercial use. Und im Zweifel, wenn es halt nicht steht, fragt man mal wirklich stumpf die Autorin, den Autor und sagt, ey, darf ich?
Okay. Sehr gut. Lass uns einen kleinen Cut hier machen. Ich glaube, die Basis, da darf jetzt jeder mal drüber nachdenken, was das für ihn oder für sie gerade genau persönlich bedeutet. Und dann mal in den Spiegel gucken und sich entscheiden, was man da so macht. Jetzt bist du, wie ich ganz eingangs gesagt habe, 25. Und nehmen uns bitte mal so ganz kurz mit, die allermeisten 25-Jährigen, ich weiß nicht, ob es bei Data Scientisten anders ist, ob das bei bei diesem Nerd-Tribe, wie es du eben selber angedeutet hast, ein bisschen so ist, aber Jetzt hast du dich entschieden, nicht weiter angestellt zu sein, sondern ein eigenes Unternehmen zu gründen. Du hast dich entschieden, Forschung zu betreiben. Wie kam das? Bist du mit 8 irgendwann aufgewacht und hast gesagt, ja, ich glaube, ich mach mal anders? Oder wie ist das gekommen?
Also ich könnte jetzt die Geschichte erzählen vom Außenseiter, der immer gemobbt wurde, aber sich in Mathematik verliebt hat. Das stimmt nicht ganz. Ich habe Mathe ab der 5. Klasse gehasst. So, aber davon mal abgesehen.
In alle Naturwissenschaften oder nur Mathe?
Das Klischee ist eigentlich so nur Mathe. Natürlich auch Biologie, Physik, immer ein großes Thema. Aber okay. Nee, für mich, ich hatte Probleme, tatsächlich große Probleme in Mathe. Habe es ja auch heute immer noch. Und trotzdem sitze ich hier im 6. Semester im Data Science Studium und kann sagen, yo, eins vor Bachelorarbeit momentan. Das ist vielleicht auch so ein großer Punkt, den ich jedem nahelegen möchte, die sagen, ich kann aber kein Mathe. Ich denke, ich bin der beste Beweis, wenn man was wirklich will und auch begreift, das ist auch was gewesen, was mir nie jemand so erklärt hat, gerade für Mathematik. Mathe ist ein Fleißfach. Das ist kein Talentfach wie Bodentouren oder bei Olympia oder keine Raketenwissenschaft. Das ist einfach ein Fleißfach. Und als ich das erst kapiert habe, ging es auf einmal. Klar, natürlich, ich musste ein paar Fächer vernachlässigen. Ich konnte es mir erlauben, weil ich in anderen Fächern durch meine Ausbildung schon das eigentlich abgedeckt hatte. Heißt, ich konnte da sitzen und sagen, ja, kenne ich, komm zum Punkt. Böse gesagt, natürlich auch einiges hat man neu gelernt, aber ich konnte es mir da erlauben zu sagen, okay, ich kann 5, 6, 7 Tage die Woche in einigen Fällen mich nur mit Mathe auseinandersetzen und zack, siehe da, bestanden, okay, Thema ist durch, danke. Natürlich ein bisschen statistisch, was fühlen sollte man schon, man sollte es so ein bisschen im Gefühl haben, nicht mal explizit, man muss nicht drauf gucken und sagen, so, Verteilung folgt der, die Verteilung, die ich da sehe, folgt der Funktion XY, sondern es reicht zu fühlen, okay, die Verteilung könnte so hinkommen, es könnte nicht so hinkommen, das könnte am Ende aber rauskommen, vielleicht nicht, da spart man sich auch einiges oder das findet auch das Gefühl dafür die Daten und weiß, das kann funktionieren oder das kann nicht funktionieren oder das brauche ich vielleicht zum Erfolg. Aber zu meinem Punkt, wieso meine Reise in die Data Science eigentlich so verlaufen ist, ich habe zunächst Fachinformatiker für die Fachrichtung Systemintegration gelernt beim Bund, beziehungsweise in dem Bundesministerium. Und da während der Ausbildung ist mir eigentlich so klar geworden oder wie ich es kennengelernt habe, als Fachinformatiker ist man primär Servicetechniker. Bedeutet, irgendwas geht nicht, man kriegt ein Ticket, man behebt das Problem und es geht weiter. Ich wollte halt ganz, ganz dringend oder es war ein Riesenwunsch von mir, ins Projektmanagement zu gehen. Die Hoffnung wurde ja recht plötzlich eigentlich zunichte gemacht, wo es dann hieß, ja, so in 5 Jahren können wir mal drüber reden. Da habe ich gesagt, ja, nee, tut mir leid.
Und bis dahin halt Drucker auswechseln, Druckerpatronen richtig machen und so.
Es wäre eher so das Doing gewesen. Bedeutet, du kriegst ein Arbeitspaket in dem jeweiligen Fachbereich und du machst es. Und das natürlich, wenn man dann in Abteilung, ich habe großen Respekt vor denen, die am User-Helpdesk sitzen, aber wenn einem da halt nicht die Gelegenheit gegeben wird und da ist der User-Helpdesk-Leiter zum Beispiel ein absolutes Negativbeispiel meiner Meinung nach, natürlich, wie will man sich denn da in die Richtung Projektmanagement entwickeln? Bedeutet, es kommt drauf an, in welcher Abteilung ist man, wie viel Projekterfahrung hat man und. Und dann war so für mich der Anschluss, okay, meine Zeit ist hier abgelaufen, habe keine Lust mehr auf IT in Anführungszeichen. Und dann war es eigentlich so der Entschluss, back to the roots. Ich wollte dann Business Administration studieren, weil ich gemerkt habe, ja, der Management-Part hat mir immer großen Spaß gemacht, auch in der Ausbildung. Und da danke ich meinem Ausbilder immer noch heute für, der sich mal mit mir hingesetzt hat, gefragt hat, ja, was hast du denn jetzt vor? So in den nächsten 12 Wochen, die du hier noch bist. Ich so, ja, back to the roots. Ich hab Bock auf Business Administration. Da hat er mich Gott sei Dank von abgebracht, gesagt, ja, ohne Summa Cum Laude wird's sehr schwierig. So, dann habe ich ihn gefragt, ja, aber was soll ich denn stattdessen machen? Jetzt sind doch so ein Zahlenmensch, oder? Ja, mehr oder weniger. Ja, machen Sie doch sowas wie Data Science. Was soll das sein? Hä? Ja, googeln Sie mal. Okay. Ja. Dann war er weg, hab gegoogelt, einfach, was ist Data Science? Ich glaube, das war das auch sogar das erste Suchergebnis, was ich direkt angeklickt habe, und es war Liebe auf den ersten Blick. Das kann ich nicht anders beschreiben. Es war, das will ich machen. Genau das. Und okay. So ist das letztendlich gekommen. Das war allerdings im Corona-Jahr 2020, wo es dann so nach und nach in den Lockdown ging, und an der Uni, in der ich derzeit studiere, das ist eine sehr, sehr internationale, heißt, wir haben von allen Kontinenten dieser Welt eigentlich, haben wir mindestens einen Studenten bei uns an der Uni. So, jetzt kam Corona, und natürlich bestand mein Kurs aus Leuten von allen Ecken, damals noch, und dann hieß es ja, wir wären so wenige, such dir mal für ein Jahr was anderes. Okay, gut. Und Coding studieren wollte ich jetzt nicht unbedingt, weil fürs Programmieren ist so, naja. Wobei ich mittlerweile auch eine neue Liebe dazu entwickelt habe, aber das soll jetzt hier nicht Thema sein. So, dann habe ich in der Zeit, in dem Jahr, eine Ausbildung zum Rettungssanitäter gemacht. Und das ist so, dass man hat einen Monat Theorieausbildung in der Schule. Klar, man macht auch eine praktische Prüfung am Ende. Aber letztendlich schiebst du noch zwei Praktika hinterher. Einen im Rettungsdienst und einen im Krankenhaus, optimalerweise andersrum. Und das ist jetzt allerdings so, in dieser Ausbildung kannst du halt nicht kriegst du kein, jetzt heißt es Bürgergeld, damals Hartz IV, kein Arbeitslosengeld. So heißt, aus der Not heraus war es so, dann war irgendwann so Monat 5, ich muss jetzt irgendwie wieder zu Geld kommen, wo ich keinen Praktikumsplatz hatte im Rettungsdienst. Ja. Das war nochmal eine Stufe härter. Und dann war es, was hast du gelernt? Ja, eigentlich so IT. Ja, könntest ja eigentlich IT-Consulting machen, Projektmanagement hast du ja rauf und runter gelernt. Und so kam es dann damals eben mit dem IT-Consulting und später dann auch im Studium, wo es dann 21 endlich losging, halt mit dem Schwerpunkt Daten. Klar, IT-Consulting findet man überall, findet man auch viel, aber kein Data-Consulting. Und daher war es so, dass ich gesagt habe, so, Mountain Ghost geht in Richtung alles, was mit Daten, Data Science irgendwie zu tun hat.
Dank dir. Mountain Ghost, ihr findet natürlich wie immer alle Sachen und alle Beschreibungen unten in den Kommentaren, Shownotes. Da könnt ihr dann auch mit Keno A direkt Kontakt aufnehmen. Ihr findet auch den LinkedIn-Kontakt, wenn ihr da eine konkrete Frage zu habt. Und wo wir schon bei konkreten Fragen sind, okay, dann sind wir jetzt mitten im Data Consulting. Und zwar, fiktiver Fall, wir haben ein Unternehmen, keine Ahnung, wir stellen produzierendes Unternehmen, wir haben 30 Mitarbeiter, einen Online-Shop, natürlich eine Webseite und den ganzen Kram. Und jetzt komme ich zu dir und sage, Herr Hanken, ich möchte gerne mehr verkaufen. Also hier mal den Vertriebs- und den Sales unterstützen, da die sind irgendwie lahmarschig, die Jungs und Mädels. Und wir haben ganz viele Daten, das müsste doch gehen, oder? Was erzählst du dann dem Menschen, der so kommt?
Dann sage ich ganz konkret, okay, worin soll ich denn deinen Vertrieb denn unterstützen? Soll ich unterstützen, dass die Orders viel, viel schneller bearbeitet werden? Bedeutet, muss da vielleicht ein Automatismus mitten rein, der einfach nur noch sagt, so Name, Adresse, und alles andere wie Shipment Label, Verpackung, Lagerabgang etc. wird alles autonom gemacht. Das wäre eine Möglichkeit.
Nee, Herr Hanken, ich weiß, mehr Umsatz. Ich will mehr Umsatz. Mehr Umsatz will ich.
Mehr Umsatz. Das können Sie auf zwei Arten erreichen. Entweder man macht die Mitarbeiter effektiver oder man reduziert sie, weil sich dann die Arbeit quasi von selbst erledigt, im wahrsten Sinne des Wortes. Oder.
Nee, mehr Kunden. Ich will mehr Kunden haben. Mehr Kunden will ich haben.
Mehr Kunden. Das wäre dann zum Beispiel, okay, wir gucken uns an, wie so eine, wie effektiv eine Ads-Kampagne wäre. Wir gucken uns erstmal das herkömmliche Vorgehen an. Im Optimalfall war schon irgendwann mal eine Werbekampagne. Gucken uns an, okay, was für Daten haben sie denn überhaupt gesammelt? Klickrate, Verweildauer, gehen die Leute schon nach 5 Sekunden wieder, weil sie nicht das kriegen, was sie versprochen haben. Das wäre zum Beispiel auch noch so ein Punkt. Also man sieht schon, Data Science kann an allen möglichen Punkten in einem Business ansetzen. Vertrieb, auch direkt bei den Kunden. Oder wenn ich sogar ein Produkt selbst herstelle und sage, ich hätte gern mehr Kunden, dann wäre zum Beispiel der erste Schritt zu sagen, okay, ich individualisiere das Produkt so weit es geht oder was, kurzum, was die Crowd will, was die Kunden wollen. Die Kunden beschweren sich häufig darüber, dass irgendeine Halterung abfliegt. Gut, nehme ich das qualitative Feedback, übersetze das in der Innovation meines Produkts und fange an, weiter User-Daten zu sammeln. Und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, gerade für Unternehmerinnen und Unternehmer und Gründer vor allem, die ein unabhängig davon, ob es ein Hard- oder ein Softwareprodukt ist, was sie vertreiben. Grundsätzlich ist es so, dass man erstmal mit dem kleinstmöglichen Produkt irgendwie startet. Nehmen wir einfach mal den Drucker. So, der Drucker, so schwarz-weiß, irgendwie 30 Seiten oder 20 Seiten die Minute, machen wir den mal ein bisschen langsamer. Schwarz-weiß, Laser, schön. Geht raus. Und dann bin ich da drauf und dran, Feedback einzuholen. Und das ist auch der große, große Grund, warum Unternehmen so auch, da sind wir wieder bei der Datensammelwut, auch so datensammelwütig sind, weil sie anhand mit diesem Approach, mit diesem Ansatz einfach die Kosten ihres Developments klein halten. Weil sie nur das Feature mit reinbauen, was auch die Leute wirklich wollen. Das geht dann weiter und weiter und weiter. Bei einem Drucker ist es ein bisschen schwieriger, Nutzerdaten zu sammeln. Da kann man eher an sich jeden Tag vielleicht mal die gedruckten Seiten ziehen. Bei einem Auto dagegen, ich weiß, wohin es gefahren ist, wie es gefahren ist, wie schnell, wie langsam, im Optimalfall, wie groß und wie schwer und wie mein Fahrer oder die Fahrerin aussieht. All das erhebe ich, um zu sagen, okay, die Fahrer sind überdurchschnittlich groß irgendwie. Ich sollte vielleicht mal den Airbag ein bisschen höher platzieren und das Armaturenbrett vielleicht auch und damit werden. Zack, fertig, habe ich ein customizable Product, was auch noch data-driven auf Daten basiert und kann auch gleich data-driven damit draufpacken, weil ich sage, ja, ist alles customized, customer first und das anhand von Daten.
Okay, das bedeutet, wenn ich als Unternehmer überlege, okay, ich mache jetzt hier mal Data Science, das reicht nicht, dass ich mehr oder weniger lose, mehr oder weniger viele Daten irgendwo rumliegen habe, sondern ein Data Scientist, wenn ich mir jetzt dich einkaufe, dann sagst du mir, ja, okay, da sind eine Menge Daten, können wir gerne reingucken, aber wofür sollen die Daten überhaupt eingesetzt werden und wo kommen die Daten überhaupt her? Das heißt, und du hast ja eben dann auch von Minimal Viable Product gesprochen und von Lean Startup und sowas, das verstehe ich. Was kann ich denn tun? Also jetzt mal so konkret, wenn ich sage, okay, ich überlege, dass ich versuche es wirklich sehr, sehr allgemein zu formulieren. Ich überlege jetzt für mein Unternehmen, hier so Markus, Dienstleister, Autorencoaching mit Personal Branding. Ich habe eine Menge Kunden, ich habe viele Daten. Was würdest du jedem empfehlen, der sagt, okay, ich möchte gerne datengestützt, ich glaube, das ist ja ein richtiges Wort, datengestützt mit an für mein Unternehmen arbeiten. Wo gucke ich hin? Wo guckst du zuerst hin?
Ich gucke tatsächlich
auf die Dienstleistung, auf die Kunden.
Es ist leider, ich kann leider keine direkte Antwort geben. Ich muss da ehrlich sagen, je nachdem, was sich die Unternehmerin vielleicht erhofft. Wenn die Unternehmerin sagt, ich möchte irgendwie mehr Kundenbindung haben. Klar, dann gucke ich mir zuerst den Kunden an.
Ja.
Und genauso beim, ich möchte mehr Umsatz haben oder ich möchte irgendwie die Arbeit effizienter gestalten und damit meine Produktivität im Unternehmen erhöhen, gucke ich mir natürlich erstmal intern die Organisation an. Ja. Okay, wie ist die Prozessstruktur? Was für Metriken werden hier eigentlich überhaupt irgendwie erhoben? Was macht irgendwer hier eigentlich den ganzen Tag? Da guckt man sich dann vielleicht das Personal auch an. Also heißt, es ist immer abhängig von dem, was genau gecheckt, vorhergesagt oder eigentlich gemacht werden soll.
Okay, Keno, das Learning ist, wenn ich sage, ich möchte gerne mehr Umsatz, dann ist es keine gute Idee, wenn ich dich richtig verstehe, einfach nur zu sagen, okay, wie ist denn die Click-Through-Rate und wie ist die Conversion-Rate, weil ich gar nicht weiß, A, bringt mir das was? B, zahlt das überhaupt auf meine Frage ein? Und D, was ist überhaupt die Frage?
Ganz korrekt. Das ist absolut richtig. Es ist immer so eine ganzheitliche Geschichte.
Okay.
Liegt es vielleicht daran, okay, irgendwie mehr Umsatz kriege ich irgendwie nicht? Ja, warum denn? Vielleicht beschweren sich die Kunden auch immer über den Zustand, wie das Produkt ankommt. Und deshalb natürlich, wenn es keiner weiterempfiehlt, kommt auch keine Sau auf meine Webseite. Deshalb, die Ursachen können immer irgendwo anders liegen. Und das ist auch so das Tolle, weil Data Science ist letztendlich auch so eine Art Schatzsuche. es braucht auch nicht immer Big Data für irgendeine akkurate Vorhersage. Es braucht die richtigen Daten. Das ist das absolut Tolle. Vielleicht brauche ich gar keine 5000 Datenpunkte, vielleicht reichen mir auch nur 20, falls die richtigen Datenpunkte sind, weil diese absolut hochverlässlich sind. Oder weil ich sage, ich kann auch auf ein bisschen Genauigkeit verzichten, heißt, vielleicht habe ich dann, ich kann eine Toleranz von plus minus 5% in meiner Vorhersage vielleicht hinnehmen. Mir reicht die Schätzung und brauche deshalb keine 5000 Datenpunkte, sondern nur 20 oder noch weniger. Auch aus ethischer Sicht finde ich absolut vertretbar. Es ist immer der Use Case. Ich habe vielleicht im Vertrieb kann ich vielleicht eher eine 5% Schwankung in der Vorhersage der Sales hinnehmen, als in der Sterbewahrscheinlichkeit eines Intensivpatienten. Weil da muss die Vorhersage absolut korrekt sein und absolut präzise. Und zu sagen, okay, wir müssen jetzt noch nicht Last Resort mit der absolut riskanten OP hochfahren, sondern wir können jetzt erstmal nochmal weiter medizinisch therapieren. Wenn ich dann aber schon sehe, okay, Schwellwert ist überschritten auf 0,1% genau, dann kann ich absolut und fundiert auch vor allem sagen, okay, wir haben jetzt keine andere Wahl, als zu versuchen, das Leben des Patienten zu retten. Es kommt auch, wie gesagt, daher kommt es auch immer auf den Use Case an und der im Medizinsektor ist vielleicht Big Data eher gefragt oder eher auch vertretbar, als vielleicht bei einem Online-Shop oder bei einem Suchmaschinenanbieter vielleicht.
Mit vertretbar meinst du ethisch, dass da Daten genutzt werden, die jetzt vielleicht auch erhoben wurden, ohne dass irgendjemand Ja gesagt hat?
Ethisch und rechtlich.
Oder konkret keiner Nein gesagt hat, vielleicht so.
Ja, da wollte ich gerade drauf eingehen. Natürlich, man muss immer noch Ja sagen dazu, weil alles andere ist rechtlich nicht zulässig. Ich muss aber auch eine Lanze brechen für die DSGVO. Ich weiß, viele Unternehmerinnen und Unternehmer sind ganz verzweifelt, wenn sie drauf gucken auf die DSGVO und sagen, man darf ja heutzutage gar nichts mehr. Da hatte ich auch in einigen Kursen, die ich auch mitgemacht habe, früheren Semestern, auch nicht nur aus dem Data Science, sondern auch aus dem Coding- und Finanz-Business-Bereich. Ach, ich darf mit Daten heute im Kundendatenschein bei überhaupt nichts mehr machen. Das ist einfach nicht richtig. Denn Recht oder der Legal Aspect, der ist letztendlich ein Enabler dafür, für eben solche Verwendungszwecke. Und wie gesagt, wenn ich es gut begründen kann, zu sagen, ich brauche deine Patientendaten, vielleicht für die nächste Krebserkennungs-App, für Modalitätsvorhersagen, wenn ich es gut begründe, dann geht das auch durch und dann darf ich auch auf gewisse Sachen zugreifen. Natürlich noch mit ein paar mehr Regulatorien, aber dann sagt da keiner nein. Daher, es ist ein Enabler und kein ist.
Zumal das Thema DSVGO, ist für mich auch ein Abfuck, aber aus anderen Gründen. Will aber dazu sagen, dass die Leute natürlich immer alle gerne alle möglichen Daten haben, aber mit denen im Regelfall eh nichts anfangen können. Von daher spielt es überhaupt keine Rolle. 23 verschiedene Apps, die alle irgendwelche Daten sammeln und keiner weiß, was ich damit eigentlich tun soll. Aber andere Baustelle, andere Geschichte. Keno, dreiviertel Stunde fast um. Mega. Herzlichen Dank, Leute. Ich bin sicher, ihr habt jetzt noch 1000 Fragen, die ich alle nicht gestellt habe. Das liegt an mir und ist mein Fehler. Und der Keno hätte sie sicherlich sehr, sehr geil beantwortet. Aber ihr habt ja die Chance, einen Keno selbst zu fragen, mit ihm Kontakt aufzunehmen. Und bevor ich mich jetzt final bedanke, noch eine letzte Frage, die jetzt mit Data Science gar nichts zu tun hat. Wenn du in die Zeit reisen könntest, nach vorne oder nach hinten, darfst du dir aussuchen. In welche Situation, in welchen Körper vielleicht, würdest du gerne reisen oder wo wärst du gerne dabei gewesen? Hast du eine Idee? Oder möchtest du in Zukunft dabei sein? Ich möchte ja nicht, du kannst ja in die Vergangenheit oder in die Zukunft, ganz wie du möchtest.
Ich würde tatsächlich in die Vergangenheit reisen. Das ist eine ganz interessante Frage, weil mir die auch letztens im Ethikunterricht gestellt wurde, wo wir gerne mal hinreisen würden.
Ach.
Und meine Antwort ist auch jetzt dieselbige. Ich würde vielleicht kurz vor dem Trinity-Test, also Trinity, wer den Film Oppenheimer nicht gesehen hat, Trinity war die erste Detonation eines nuklearen Sprengsatzes, der Atombombe. Und ich glaube, ich würde kurz vorher reisen und Robert Oppenheimer fragen, wofür tust du das? Und kannst du damit leben, wenn du das Ganze gezündet hast? Ich meine, klar, wir wer den Film und die Biografie gelesen hat, ich will jetzt nicht zu viel wegnehmen, weil ich finde, A, der Film sollte eine absolute Pflicht sein, diesen zu sehen. Und der Film leitet auch ein mit Prometheus, da den Göttern das Feuer. Dafür wurde er an ein Fels gekettet und bis in alle Ewigkeit gefoltert. Da haben wir schon unsere Antwort, wie Robert Oppenheimer das selbst sieht. Aber gerade aus ethischen Standpunkten fände ich es einfach mal interessant, mit ihm drüber zu reden. Und auch natürlich auch, weil er ein absolut brillanter Quantenphysiker war, der ja quasi Pionier im Quantengebiet war. Eins, was mich auch ultra fasziniert, worüber ich hoffentlich dann auch meine Masterarbeit schreiben werde, Quantencomputing und Data Science, so als Next Level. Aber und wofür er das letztendlich dann auch, ja, dieses Wissen halt eingesetzt hat. Und ich möchte das auch ganz gerne als Emphasizer nehmen für jeden, der sich jetzt sagt, oh Gott, die böse KI. Ich möchte sagen, habt keine Angst vor der KI, habt Angst vor denen, die eure Daten sammeln und gegen euch verwenden. In Form von, dass sie euch in eine Blase sperren, dass sie euch in Cluster stecken, wie man es in China sieht. Habt Angst vor denen und nicht vor dem Werkzeug KI. Weil sie kann auch wunderbare Dinge ermöglichen. Wie wahrscheinlich, ja, wie die Patientenversorgung verbessern. Wie, ja, die Gesellschaft einfach.
Lass uns an der Stelle bitte einen Cut machen, weil ansonsten sind wir noch eine Dreiviertelstunde mindestens hier unterwegs. Kannst du damit leben, übrig lassen, deine Frage. Ich bedanke mich herzlich für das Interview. Danke, dass du da warst. Gute Zeit dir.
Danke, dass ich hier sein durfte.
So, ich bin sicher, ihr hättet gerne über KI mit dem Keno noch ein bisschen weiter diskutiert. Das hätte ich auch gerne. Aber ich habe ja eine Verantwortung auch für die Zeit. Ich habe es euch versprochen und deswegen, wir bleiben immer unter, naja, fast einer Dreiviertelstunde. Fast immer. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und hier haben wir so eine Ausnahme. Danke, dass du dabei warst. Wenn du mehr wissen möchtest, schau in die Shownotes. Wenn du in die Richtung was wissen möchtest, schreib mir gerne einen Kommentar, was genau du wissen möchtest oder eine Mail. Und vergiss nicht, das hier zu abonnieren. Danke dir fürs Zuschauen. Bis nächste Woche, 11 Uhr am Donnerstag. Tschüss.